Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Brigitte, alles gut? Fühlst du dich wohl?
Mega, wie fast immer.
Du musst mal unter den Tisch schauen.
Jetzt auf den Tisch?
Unter den Tisch. Dort liegt ein Päckchen. Hast du das noch nicht gesehen?
Ah!
Nimm es mal führen.
Nein, ich nehme es nicht führen, das ist gefährlich. Muss ich es führen nehmen?
Ja, wie so ein Päckchen spielt eine Rolle in unserem heutigen Fall. Also vor allem der Inhalt des Päckchen.
Ja, ich habe den Eindruck, du willst mich loswerden, Boas.
Willkommen bei der dritten Gewalt, im Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist Brigitte Jörlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Jetzt mach es aber mal auf ein Päckchen.
Muss ich es wirklich?
Ich hol's führen.
Hol's führen. Boas, ich befürchte, du machst dich schwer strafbar. Gut. Muss ich es öffnen?
Ja.
Gut. Das ist eines von diesen Päckchen, die man fast nicht aufbringt. Liebevoll, aber schwierig. Es ist ein weißes Pulver drin.
Ja. Es sind 23 Gramm Urdinkelmehl.
Ja, das ist ein schwerer Fall.
Erinnert dich das an etwas?
Ja, das ist ein sehr schwerer Fall.
An was erinnert dich das?
Das erinnert mich an einen Gerichtsfall, der unglaublich tragisch geendet hat, unserem klamaukhaften Einstieg zum Trotz.
Ja, wir besprechen heute einen Fall, wo eine Frau genauso ein Päckchen an ihrem Arbeitsplatz gefunden hat. Drinnen waren Drogen, 23 Gramm Methamphetamin, also Crystal Meth. Und wie das die Drogen bei dieser Frau gelandet sind und was denn mit dem passiert ist, über das reden wir alles noch. Aber zuerst, Brigitte, würde mich einfach mal interessieren, was das für eine Frau ist, die da vor Gericht steht.
Also sie ist eine Thailänderin. Sie ist zu dem Zeitpunkt, wo ich sie am Zürcher Obergericht getroffen habe, ist sie 64 Jahre alt gewesen, also eigentlich eine Rentnerin, kann man sagen. Ich sehe sie noch deutlich vor mir. Es ist so eine kleine, feine, zarte, sehr unscheinbare Frau gewesen. Und sie hat auch sehr, sehr verschüchtert, nervös und schwer beeindruckt gewirkt. In dem grossen, pompösen Gerichtsgebäude ist sie wirklich sehr untergegangen und fast ein bisschen verdrückt worden.
Wie ist sie aufgewachsen?
Sie ist in Thailand aufgewachsen und sie hat dann vor Gericht erzählt, dass sie nur 3 Jahre dürfen zur Schule gehen daheim bei ihrer Familie. Und nachher musste sie schon als kleines Kind auf Reisfelder arbeiten. Also sie hat sehr schlechte Ausbildung gehabt. Ich vermute sogar ein bisschen, sie könnte Analphabetin sein oder annähernde Analphabetin. Mhm. Und ja, so wie sie es schildert, wie sie aufgewachsen ist, muss man davon ausgehen, dass sie unter sehr ärmlichen Verhältnissen in Thailand aufgewachsen ist.
Mhm. Dort auf Reisfelder gearbeitet, aber irgendwann dann in die Schweiz kam.
Sie ist als erwachsene Frau, sie ist mit 34 ist sie in die Schweiz gekommen und damals noch unter dem sogenannten Tänzerinnenstatut oder Gabarettstatut, das gibt es heute nicht mehr. Das war eine Möglichkeit für Menschen, ich muss sagen, vor allem Frauen, aus Drittweltländern, dass sie haben können legal in die Schweiz einreisen und da legal arbeiten, und zwar als Gabarett-Tänzerinnen. Mhm. Nicht, also das muss man ganz klar sagen, nicht als Sexarbeiterinnen. Das war verboten gewesen. Sie haben mit dem Gabarett-Statut haben sie wirklich nur dürfen für Striptease-Shows arbeiten, aber es war eine Möglichkeit gewesen, legal einzureisen und legal zu arbeiten. Und so ist die Frau in die Schweiz gekommen, mit dem Statut.
Und hat dann auch so geschafft in Gabarets in der Schweiz?
Ja, sie ist dann sicher, das hat man dann nicht so genau aufgedröselt. Sie hat dann irgendwann auch als Sexarbeiterin geschafft. Sie hat auch einen Ehemann kennengelernt in der Schweiz. Also sie ist seit vielen Jahren verheiratet, seit über 20 Jahren, lebt heute seit über 30 Jahren in der Schweiz und hat ein absolut unauffälliges, ruhiges, zurückgezogenes sogar und sehr gesetzestreues Leben geführt. Das muss man immer wieder betonen, weil viele Leute haben das Gefühl, ja, da kommt jemand und arbeitet zuerst als Striptease-Tänzerin und nachher als Sexarbeiterin in der Schweiz. Das ist für viele schon so halb kriminell oder etwas Anrüchiges. Und das muss man jetzt bei dieser Frau wirklich total klar betonen. Sie hat einen absolut unbefleckten Leumund. Also sie hat brav, ruhig, gesetzestreu und zurückhaltend 30 Jahre lang in der Schweiz
gelebt. Also legal gearbeitet, ihr eigenes Geld verdient.
Absolut legal. Geheiratet.
Wer hat sie geheiratet?
Das ist ein Schweizer Ehemann. Ich habe den auch gesehen. Der ist vor Gericht gekommen. Das ist ein älterer Herr, der seine Frau sehr unterstützt. Das haben wir gemerkt. Also er ist... Ja, er ist wirklich an ihrer Seite gesessen, hat sie immer beruhigt während dem Prozess, hat er gut zugeredet. Also man hat gemerkt, die zwei, die verbinden etwas miteinander, er macht sich Sorgen um sie. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch zu seinem Lebensunterhalt beigetragen hat. Aber sie hat neben dem, dass sie in der Schweiz einen Mann hatte, hat sie auch eine Familie in Thailand unterstützt. Das war ganz wichtig. Sie hat einen kranken Sohn erwähnt, der noch in Thailand lebt. Und sie hat regelmässig Geld nach Thailand geschickt. Also ich vermute, sie hat mindestens eine Grossfamilie und vor allem den Sohn unterstützt mit ihrem Schweizer Einkommen.
Ja, ja, sie hat Geld geschickt. Hat. Und in der Schweiz hat sie nachher, also du hast gesagt, sie ist jetzt heute 64, sie hat also das Leben lang gearbeitet als Tänzerin?
Nein, die letzten paar Jahre als Sexarbeiterin. Und sie hat dann, was wirklich ein gescheiter Entscheid ist, sie hat dann mal entschieden, dass sie will in diesem Gewerbe unabhängig und selbstständig arbeiten und hat dann einen kleinen Erotiksalon eröffnet und hat die letzten Jahre von ihrem Berufsleben in diesem Erotiksalon gearbeitet, wo sie selber betrieben hat.
Also so ein Frau-Betrieb.
Ich gehe davon aus, also meistens sind dann noch, tut der Mann noch eine Kollegin dort arbeiten, aber das hat nach einem sehr kleinen Betrieb dort. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht so sehr ein Thema gewesen an diesem Prozess. Also an diesem Prozess vom Obergericht sind Drogen ein grosses Thema gewesen. Ihre Nationalität war ein wichtiges Thema gewesen, aber nicht ihr Gewerbe. Das ist völlig eben legal und ruhig und diskret verlaufen. Das hat eigentlich nicht zu viele Diskussionen gesorgt vor Obergericht, was richtig ist, ganz ehrlich gesagt.
Sondern eben vielmehr, du hast jetzt gerade gesagt, Drogen, die bei ihr gelandet sind, bei ihr auftaucht sind. Wir haben es schon angetönt. Und wie das jetzt genau bei ihr gelandet ist, über das müssen wir jetzt reden, das nimmt mich Wunder. Weil es hat etwas mit einem Päckchen zu tun.
Genau, es ist wahrscheinlich genauso eine Überraschung gewesen, wie du mir jetzt bereitet hast. Sie hat vor Gericht erzählt, dass sie eines Tages beim Putzen in ihrem Salon unter einem Massagetisch ein Päckchen gefunden hat, wo offenbar ein Kunde von ihr vergessen hat. Und sie hat das aufgemacht und findet dort ein weisses Pulver vor dem Päckchen, wie ich jetzt. Und sie hat gesagt, ja, sie hätte nicht eine grosse Ahnung gehabt, was das sei. Sie hat sich übrigens mehrfach vor Gericht als dumm bezeichnet, was hart ist zum Anhören. Sie hat immer wieder betont, dass sie eine schlechte Ausbildung hat. Aber sie war neugierig, sie hat das weisse Pulver gefunden und dann hat sie gesagt, ja, dann hat sie mal auf YouTube nachgeschaut, was man denn macht mit so weissen Pulver. Sie hat schon vermutet, dass das Drogen sind, hat nicht genau gewusst, was. Und dann fand, ich tue mal ein bisschen rauchen von dem weissen Pulver und hat dann offen und ehrlich gesagt, sie hat aber nicht viel gespürt. Vielleicht hat sie auch nicht inhaliert, weil sie darf eigentlich sonst nicht rauchen und Drogen nehmen sie schon gar nicht. Das Einzige, was sie macht, ist ab und zu Alkohol trinken, aber sonst das andere Zeugs interessiert sie eigentlich nicht.
Also sie hat einfach gedacht, das ist irgendeine Droge, ich will das mal ausprobieren.
Und hat es dann auch ausprobiert und hat dann auch sofort gesagt, vor Gericht, ja, sie sei einfach naiv gewesen und sie sei dumm gewesen. Sie sei einfach eine dumme, alte, leicht schwerhörige Frau.
Das hat sie selber gesagt.
Das hat sie gesagt. Ich habe das geschrieben im Artikel mit einem schlechten Gewissen. Es ist wirklich schwierig, wenn man einen Mensch als dumm muss bezeichnen. Aber ich glaube, in dem Fall hat es halt wirklich eine Rolle gespielt, weil sie mit einer unglaublichen Naivität an die ganze Sache ran ist, mit dem Fund.
Man muss vielleicht noch sagen, sie ist mit dem nicht zu der Polizei gegangen und hat irgendetwas gemacht, sondern sie hat einfach das Päckchen entdeckt und hat das bei sich behalten und war neugierig gewesen.
Und hat es ausprobiert, genau, hat die Preise ausprobiert. Und das hat man ihr natürlich dann vorgeworfen im Strafprozess. Ja, warum haben sie das nicht zurückgebracht? Und was noch erschwerend dazukommt, und das, ja, das hat ihr sicher nicht zu ihren Gunsten gespielt, sie hat dann aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat sie das auch auf YouTube gesehen, gefunden, ah, das tut man so in kleine Säckchen abpacken, da die Drogen, weil das sind offenbar Drogen, das weiße Pulver. Mhm. Und dann hat sie angefangen, so Mini-Grip-Säckchen kaufen und das
also so kleine Säckchen.
Fein säuberlich dort rein abpacken. Und das ist natürlich ganz schlecht angekommen, ja, vor der Strafrichter. Weil dem gefunden, aha, ist sie doch so eine gewiefte Drogenhändlerin und nicht so naiv und dumm und zufällig gefunden. Also die Handlungen nach dem Drogenfund, das, ja, das hat dann vor Gericht ihre Glaubwürdigkeit geschmälert. Man hat ihr das dann nicht mehr so richtig abgenommen, dass sie das nicht gewusst hat, um was es geht. Und man hat halt dann vermutet, dass sie es doch hat verkauft.
Sie hat eben ausgesehen wie bei einer Dealerin,
genau,
wenn sie so abpackt.
Ja, ja, bei einer, so einer professionellen Drogenhändlerin. Und ja, den Vorwurf hat sie sich müssen gefallen lassen, wieso haben sie das nicht der Polizei gebracht. Und das hat sie nicht gemacht, das hat sie eindeutig nicht gemacht.
Ja, ich muss vielleicht sagen, also das Pulver, das war mit Amphetamin, bekannt als Crystal Meth. Spätestens seit der Fernsehserie Breaking Bad ist das ein allgemein bekannt. Und das ist keine harmlose Droge.
Nein, überhaupt nicht. Gut, ich bin jetzt nicht sicher, ob sie Breaking Bad gesehen hat, die Frau. Das passt vielleicht nicht so zu ihren Interessen. Aber es ist eine verheerende Droge. Es ist ganz eine schlimme Droge, die grosses Unheil anrichtet. Das ist auch immer wieder betont worden in diesem Verfahren. Und sie, ja, sie sagt, sie findet das. Sie lässt es liegen bei sich im Salon. Sie hat dann auch gesagt, sie hat immer damit gerechnet, dass der Besitzer das kommt wieder holen. Sie hat, glaube ich, auch ein bisschen Angst davor. Sie denkt, das gehört jemandem. Und die Person kommt es holen. Und wo das einfach nicht passiert ist, ja, dann hat sie es aufgemacht und probiert und angefangen abpacken, was wirklich keine gute Idee war.
Ja. Aber irgendwann ist dann gleich die Polizei ins Spiel gekommen. Wie haben die denn von diesen Drogen Wind bekommen?
Das ist nicht um Druck gegangen, wo die Polizei bei ihr vorbeikam. Es ist so, wenn man im Sexgewerbe arbeitet, dann kommt regelmässig die Polizei vorbei und tut mal, ja, tut den Laden kontrollieren. Das erzählen die Sexarbeiterinnen immer. Also man kann so
die
legal,
Routinekontrolle.
Ja, ja, die können immer schauen, was läuft in dem Laden, wer ist da. Ist alles okay? Und die Frau ist in Panik verfallen, wo die Polizei gelitten hat an der Tür. Sie hat sofort an das Päckchen gedacht und hat dann wirklich so blind, wütig und auffallend und komisch und nervös probiert, das Päckchen zu verstecken, dass die Polizei sofort gemerkt hat, das stimmt etwas nicht und das in 0, nichts gefunden hat, das Pulver. Und dann, ja, dann hat das Drama angefangen und sie ist dann auch sofort in Untersuchungshaft gekommen. Die Frau ist da, lässt die Polizei nicht mit sich scherzen.
Und darum ist sie jetzt auch vor Gericht gelandet, wo du sie dann gesehen hast, angeklagt wegen Wiederhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und sie sagt aber, sie hat es gar nicht bewusst gemacht, das ist einfach so bei ihr gelandet. Ist das denn schon strafbar? Also wenn jetzt irgendjemand bei mir Drogen versteckt und ich merke das vielleicht gar nicht erst, sie hat es jetzt gemerkt, aber wenn ich es jetzt auch vielleicht gar nicht mehr merke, komme ich dann auch in Untersuchungshaft?
Also bei der harten Droge ist eigentlich alles sofort strafbar. Ja. Also auch der reine Besitz. Und sie hat die Drogen besessen, indem die bei ihr im Salon gsi sind, ist sie Besitzerin von dieser Droge. Auch wenn, jetzt mal angenommen, das stimmt, was sie erzählt, auch wenn sie es nicht beschafft hat, wenn sie sie gar nicht wollen hat, wenn es wirklich jemand bei ihr vergessen hat. Aber die Drogen sind bei ihr gsi. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie auch gewusst, dass sie Besitzerin von diesen Drogen ist. Also sie hat das weiße Pulver gesehen, sie hat im YouTube nachgeschaut, unter dem Stichwort Drogen. Sie ist wirklich davon ausgegangen, dass es sich um Drogen handelt und sie hat es ausprobiert. Also da ist man sofort strafbar. Und was bei ihr halt, was in dem Fall noch erschwerend dazu kommt, es sind halt nicht nur 2-3 Gramm Drogen gewesen. Also wie das Päckchen, das du mir jetzt aufs Pult gelegt hast, es waren 23 Gramm gewesen.
Aber strafbar ist vorher schon. Also ich gesagt, schwerer Drogenbesitz ist immer strafbar. Was
strafbar
denn
ist vorher schon. Also du kannst 1 oder 2 Gramm von dem gefährlichen Pulver haben und dann kommst du also schon ziemlich dran.
Und es ist viel. Also in dem Päckchen, ich habe es da eben abgemessen, das Mehl, 23 Gramm. Also es hat locker Platz in meiner Handfläche. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es zählt doch als grosse Menge. Wo ist denn da die Grenze?
Das Bundesgericht sagt, dass bei dieser Härtedroge, dass ab 12 Gramm redet man von einem schweren Fall. Und da haben wir jetzt 23 Gramm. Also das haben
ist deutlich ein schwerer
Zürcher
Fall.
Zürcher Oberrichter ganz klar gesagt, schauen Sie, da gibt es keine Diskussion, es tut uns leid, das ist ein schwerer Drogenfall. Man könnte sie nicht wegen etwas anderem verurteilen. Das Bundesgericht sagt, ab 12 Gramm, bei Ihnen haben wir 23 Gramm gefunden.
Und 11 Gramm wäre jetzt noch kein schwerer Fall.
Ja, das ist ein bisschen gemein, wenn man sich das vorstellt. Wenn jetzt der, wer immer die Drogen, das Pulver liegen lassen hat im Salon, wenn der 11 Gramm liegen gelassen hat, dann wäre es ganz eine andere Diskussion und die strafrechtlichen Konsequenzen wären enorm anders. Das ist ein bisschen, das Unheimliche und das Unangenehme bei diesen Drogenfällen. Es ist, der Verteidiger hat auch immer von dieser Grammjustiz geredet und dass das eigentlich ungerecht ist. Also, dass man am Schluss die Richterin und Richter anhand von Gramm entscheidet, ob es jetzt ein schwerer oder nicht ein schwerer Fall ist und was es noch für weitere Konsequenzen hat. Das ist wirklich von einzelnen Gramm.
Da gibt es einfach so einen harten Cut. So 11 ist okay, 12 ist dann schwer.
Ja, so das ist okay. Die Rechtsprechung vom Bundesgericht. Man kann das gut finden oder nicht. Es gibt übrigens auch namhafte Juristinnen und Juristen, die finden, man soll die ganzen Drogengesetze einfach aufheben. Ich glaube, das würde zu einer grossen Entlastung führen von der Strafjustiz. Aber die Gedanken, die sind noch nicht mehrheitsfähig. Also Stand heute streitet man uns noch um einzelne Gramm.
Und zwar jetzt im Fall von dieser 64-jährigen Thailänderin. Was droht ihr denn jetzt?
Sie ist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, 12 Monate, bedingt, weil sie Ersttäterin ist. Sie hat sich vorher nie etwas zu Schulden kommen lassen. Mhm. Aber das, ich denke, das hat sie sogar akzeptiert, so eine bedingte Strafe. Was bei ihr wirklich verheerend ist und erschwerend dazugekommen ist, ist die Landesverweisung. Weil es ein härter Drogenfall ist und weil das eine sogenannte Katalogtat ist, ein Katalogsdelikt, ein schwerer Betäubungsmittelfall.
Also das heisst, sie ist keine Schweizer Bürgerin, also sie hat 30 Jahre in der Schweiz gelebt, aber hat sich nie einbürgern lassen in dem Fall.
Das war ein grosses Thema an dem Berufungsprozess vom Obergericht. Das hat der Gerichtspräsident auch gefragt. Wie kommt das, dass sie 30 Jahre in der Schweiz lebt und sich nicht einbürgern lassen haben? Und sie hat das völlig nachvollziehbar gesagt, in wenigen Worten und übrigens immer mit einer Dolmetscherin. Also sie
hat gar nicht Deutsch geredet?
Nein, es ist eine thailändische Dolmetscherin im Saal. Sie hat gesagt, schauen Sie, ich bin zu wenig lange in die Schule gegangen. Und um mich einbürgern zu lassen, hätte ich müssen in der Schweiz in die Schule gehen. Und das habe ich nicht können. Das ist nicht gegangen. Sie hat nicht weiter ausgeführt, warum sie das nicht hätte können. Ich gehe schwer davon aus, dass sie auf ihre sehr karge Schulausbildung zu reden gekommen ist. Dass sie meint, ich bin ja nur 3 Jahre in Thailand in die Schule. Ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Lage, in der Schweiz noch Kurse zu besuchen oder Schule zu besuchen. Und sie musste ihr Leben verdienen, sie musste Geld verdienen, sie musste ihre Familie unterstützen. Sie hat wie die Ressourcen nicht gehabt, um in der Landessprache zu lernen oder sonst Gebräuche der Schweiz zu lernen. Und sie hat gesagt, das sei der Grund, warum sie sich nie einbürgern lassen hat.
So wie sie einfach die intellektuellen Kapazitäten
nicht hatte. Und die zeitlichen nicht gehabt hat. Sie musste Geld verdienen, sie hat einfach nicht Zeit gehabt, sich um ihre Ausbildung zu kümmern.
Also eine Landesverweisung droht eine Ausschaffung. Da hat es ja mal die Initiative gegeben, 2010, die Ausschaffungsinitiative von der SVP. Die ist hier angenommen worden. Bekannt bis heute immer noch die Plakate, die rassistischen Schöffli-Plakate. Das ist damals bei der Ausschaffungsinitiative gegeben, wo verlangt hat, dass Ausländer bei einer gewissen Reihe von Delikten automatisch ausgeschafft werden. Also auch jetzt so ein Delikt wie bei dieser Thailänderin vorliegt. Ich kann mich noch erinnern, dass es nachher grosse Diskussionen gegeben hat wegen einer Härtefallklausel. Also das hat dann das Parlament eingeführt, wenn das Gericht sagt, das sei jetzt ein Härtefall, dass dann eine Person nicht mehr ausgeschafft werden. Es hat dann nachher die Durchsetzungsinitiative gegeben von der SVP etc. Aber heute gibt es die Härtefallklausel. die hat nicht gezogen in dem Fall.
Nein, auf das hat sich die Frau, das heisst beziehungsweise ihre Verteidiger natürlich berufen. Sie haben geltend gemacht, das liegt ein Härtefall vor, weil das eine Katalogdat ist, die eigentlich zu einer obligatorischen Landesverweisung führt. Das haben sie nicht können bestreiten, weil es ein schwerer Drogenfall ist. Und sie haben dann wie betont, dass die Frau seit 30 Jahren in der Schweiz lebt, dass sie immer geschafft hat, dass sie den Ehemann unterstützt, dass sie die Familie in Thailand unterstützt. Und was auch noch ein wichtiges Thema war, der Ehemann von dieser Frau ist herzkrank. Das hat sie selber erzählt vor dem Obergericht. Sie hat gesagt, schauen Sie, mein Mann kommt die beste medizinische Versorgung hier in der Schweiz über. Und ich lebe jetzt seit 30 Jahren da. Bitte lassen Sie uns da bleiben. Sie hat wörtlich gesagt, ich will nichts anderes als da bleiben und können da in der Schweiz sterben, zusammen mit meinem Ehemann. Und es ist auch meinem Mann nicht zuzumuten, dass er jetzt mit mir zusammen muss auf Thailand gehen, wegen dieser blödsinnigen Tat. Und sie hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das so ein Blödsinn, der Blödsinn, den ich gemacht habe, dass der so enorme Konsequenzen wird haben.
Und wieso ist denn gleich kein Härtefall gewesen?
Das hat der Obergerichtspräsident hat das relativ klipp und klar dargelegt. Er hat gesagt, sie sind zu wenig integriert. Was ich hart finde, muss ich sagen, weil sie halt wie die intellektuellen Fähigkeiten nicht hatte, um sich da ja, gross ins Schweizer Gesellschaftsleben zu mischen. Und sie hat das auch nicht wollen. Sie und ihr Mann, die haben ein zurückgezogenes Leben geführt. Und ich finde, das muss akzeptiert werden als Lebensform. Das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen. Aber schlussendlich in dem Strafverfahren ist genau das passiert. Also sie ist halt in keinem Jodlerclub, sie ist nicht in einem Schwingverein, sie ist auch nicht in der Damenriege.
Sie hat Sprache nicht gut.
Sie kann nicht Deutsch wegen ihren mangelnden intellektuellen Fähigkeiten, weil sie praktisch keine Schulbildung hat. Aber ist es wirklich Sinn und Zweck von dem Gesetz oder auch vom Einbürgerungsverfahren, dass man diesen Leuten, die halt mit so wenig Voraussetzungen in die Schweiz kommen und da wirklich ein ruhiges und redliches Leben führt, die schicken wir raus, oft weil sie die Fähigkeiten nicht haben, sich sogenannt zu integrieren. Und was heisst das schon, sich zu integrieren? Also, dass man halt in Ruhe und ruhig und zurückgezogen mit seinem Mann lebt in der Schweiz. Wieso ist das eine mangelnde Integration? Also, da läuft es einem schon immer ein bisschen kalter Rücken runter, wenn man das hört. Aber schlussendlich war das der Entscheid gewesen. Sie sind zu wenig integriert in der Schweiz. Was auch noch ein Argument war vom Gericht, ja, sie reisen ja regelmäßig nach Thailand und besuchen dort ihre Verwandten. Und das ist ihnen zuzumuten. Es ist ihnen zuzumuten, dass sie jetzt halt 5 Jahre auf Thailand gehen müssen. Und dann muss ihr Mann halt mitkommen. Also die Landesverweisung ist für 5 Jahre ausgesprochen worden. Aber wir müssen realistischerweise sehen, die Frau ist 64. Und jetzt muss sie für 5 Jahre dort raus, dann ist sie 70 oder noch älter. Also muss alles aufgeben, was sie in der Schweiz geschaffen hat, wirklich, was sie sich mit harter Arbeit da aufgebaut hat, das ist alles zunichte, das muss sie alles aufgeben. Und ich weiss nicht, wie sich das Ehepaar entschieden hat. Ich meine, die müssen jetzt darüber reden, wie gehen wir jetzt um mit dieser Situation?
Gehen sie beide?
Gehen beide, also traut er sich das zu tun, dem Mann, trotz seiner Herzkrankheit? Reisen wir hin und her? Oder ich habe das Paar beobachtet, wie sie nach der Urteilseröffnung aus dem Gerichtssaal gelaufen sind. Sie haben beide sehr betroffen, sehr schockiert reingeschaut. Sie haben fast kein Wort mehr gefunden. Man hat wie gemerkt, sie haben sich so angeschaut und sind dann stumm und entsetzt aus dem Gerichtssaal rausgelaufen. In der Pause war es noch anders. Da hat der Mann seiner Frau immer so aufmunternde Worte gesagt, hat gemerkt, er hat probiert, sie aufzubauen und Hoffnung zuzusprechen. Und das ist nach der Urteilseröffnung, ist, ja, ist die Hoffnung weg gewesen. Ist alle Hoffnung weg gewesen.
Ja, sie muss das Land jetzt verlassen.
Sie muss raus, das haben wir wollen. Das ist der Wille von einer knappen Mehrheit von der Schweizer Stimmbevölkerung, aber das wollen wir jetzt, ja. Also wir haben jetzt wie so zwei Klassen, zwei Kategorien von Menschen geschaffen. Die einen Menschen, zum Beispiel du, darfst ein schweres Verbrechen begehen und darfst aber bleiben in der Schweiz. Also du wirst zwar auch bestraft, du musst ins Gefängnis, musst vielleicht etwas zahlen, aber du darfst bleiben. Und dann gibt es eine Kategorie von Menschen, die auch ein Verbrechen begangen haben, aber die schicken wir raus. Bei denen sagen wir, ihr dürft nicht mehr da bleiben. Und das finde ich schon, das finde ich hart und sehr häufig auch stoßend, eben weil es Leute trifft, die schon sehr lange da sind, die viel gemacht haben, auch für unsere Gesellschaft. Und die schicken wir einfach wieder weg. Das ist so etwas Unversöhnliches.
Mhm. Und man merkt, wenn du von dem Fall erzählst, dass dich das ein bisschen beschäftigt. Es geht irgendwie, ich weiß nicht, das Gefühl, es geht da näher als andere Fälle. Stimmt das?
Mir gehen die Fälle häufig nach jetzt. Bei diesem Fall ist mir oft einmal mehr aufgefallen, eigentlich hat ja Strafrecht den Sinn, dass man Leute bestraft für das Unrecht, das sie begangen haben. Das ist eigentlich ein breiter Konsens. Also, wer Drogen bei sich hat, harte Drogen, wer harte Drogen konsumiert oder wer sonst etwas macht, was strafbar ist, die Person wird bestraft. Falls man es nachweisen kann, kann man nur sagen. Aber also wer einen Fehler begeht, wird bestraft. Das dürfen wir auch erwarten, wenn jemand einen Fehler begeht. Aber dass man jetzt zusätzlich noch zu dieser Strafe sagt, so, und dich schicke ich mir weg, dich schicke ich aus dem Land raus, das finde ich schwer verständlich. Und das ist in vielen Fällen ist das eigentlich die eigentliche Strafe. Also eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe oder eine Buß würden die meisten akzeptieren. Aber dass sie jetzt wegen dem noch ins Land verlassen, das ist... Ja, das fällt vielen sehr schwer. Das führt übrigens auch zu einer zusätzlichen Belastung von der Strafjustiz und von der Strafgericht, weil fast jeder Fall, wo eine Landesverweisung ausgesprochen wird, wird gerichtlich angefochten oder an die nächste Instanz gezogen, weil das derart verheerende Konsequenzen hat für viele Leute. Viel verheerendere als eine Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe.
Mhm. Ich glaube, dann ist gut, dass man so viel erzählt, damit das nicht vergessen geht. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
Danke dir, Boas. Und das Dinkelmehl darfst du wieder zu dir heine.
Gut. Das war die dritte Quelle, der Justiz-Podcast von der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team von der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Ruh. Bis zum nächsten Mal.